ein Unternehmensberater, der hat einmal gesagt, dass wir im Leben drei Dinge bedenken sollten oder drei Fragen beantworten sollten. Die erste ist, was willst du mit deinem Leben bewirken? Die zweite ist, wofür möchtest du bekannt sein? Und die dritte ist, wem willst du gedient haben? Und die Fragen können wir nur beantworten im Leben. Ja. Das heißt, man muss sich Gedanken darüber machen, wie gestalte ich diese Fragen? Wie erlebe ich das? Und mir fällt auf, dass es in der Bibel ganz viele Menschen gibt, die haben ihre Spuren hinterlassen, aber wir kennen sie gar nicht. Also wir wissen nicht ihren Namen. Da ist die Frau, die Jesus mit wertvollem Öl salbte. Und Jesus sagt, ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündigt wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer ewig bleiben. Oder der Junge mit den 2 Fischen und 5 Broten. Mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Mensch, wie war das denn, als du was Jesus anvertraut hast und der hat damit so ein cooles Wunder vollbracht? Tausende von Menschen konnten auf einmal bleiben. Das war ja nicht, dass sie zu essen hatten. Das Schöne war, sie konnten bei Jesus bleiben, weiter auf ihn hören. Oder der Kerkermeister in Philippi, der da eine Gemeinde gegründet hat. Würde mich sehr interessieren, was er noch alles weiter erlebt hat, mehr von seinem Leben mitbekommen. Oder die 4 Freunde, die ihren kranken Freund zu Jesus bringen und ja, sogar ein Dach aufdecken, nur damit ihr Freund zu Jesus kommt. Ich würde Sie gerne fragen, wie war das denn? Was haben die Leute gesagt, als ihr angefangen habt? Das war ein Flachdach. So ein Flachdach aufzudecken, um von oben jemanden runterzulassen. Mir zeigt das, wenn ich mir so diese Menschen anschaue, die Gott beruft, auch die, die wir mit Namen dann kennen, bei allem wird eins sehr deutlich, Gott schert uns nicht alle über einen Kamm. Er geht mit uns sehr persönlich um und unsere Messlatte im Leben ist nicht die, was die anderen machen, sondern was möchte Gott, dass ich tue mit meinem Leben, in meinem Leben, für ihn. Und wenn wir unterwegs sind, du wirst merken, du bist immer in der Mitte. Du wirst immer Leute an deiner rechten Seite haben, immer Leute an deiner linken Seite. Du wirst immer Leute haben, die ja, Dinge anders machen, wie du sie machst, die sie besser machen, schlechter machen. Du wirst Leute haben, die mehr können und Leute, die nicht so viel können. Du bist immer in der Mitte. Und nach rechts und links schauen, das kann nicht die Orientierung sein. Es ist verkehrt. Man muss nach oben schauen, was Gott möchte, und dann nach vorne schauen. Bin ich auf dem Weg, den Gott mir zeigt? Und die Reihenfolge ist wichtig. Erst nach oben und dann nach vorne. Und jetzt könnte ich so eine halbe Stunde erzählen von Leuten, die nach oben geschaut haben und nach vorne gegangen sind. Das sind so viele Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die ganz bewusst von Gott sich haben führen lassen und die unwahrscheinlich viel bewegt haben. Aber wenn ich nach oben schaue und nach vorne gehe an Gottes Hand, dann bin ich an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat, mit meinen Fähigkeiten, Möglichkeiten, die sich mir bieten und unter den Umständen, in denen ich mich befinde. Und wir dürfen gute Verwalter dieser Gaben Gottes sein, die er uns schenkt. Und das Schöne ist, Gott begleitet und segnet uns, wo immer wir auch sind. Und ich möchte uns heute einige Personen vorstellen aus dem Alten Testament. Es geht eigentlich um eine Geschichte, die wie eine Kettenreaktion das Leben von ganz vielen anderen Menschen beeinflusst. Und es geht um ein junges Mädchen, dessen Namen wir auch nicht kennen. Und ich lese aus 2. Könige, Kapitel 5, die ersten 3 Verse. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr dem Aramäer Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Land Israels. Die war im Dienst der Frau Naamans. Und die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Und Gott benutzt ja, den Glauben einer unbekannten, unbedeutenden Person, in Anführungsstrichen, um einen 5-Sterne-General mit seiner Liebe zu erreichen und zum Glauben zu führen. Und aufgrund dieses Glaubensmutes des Mädchens offenbart sich Gottes Macht und Herrlichkeit. Zwei Könige in dieser Geschichte, wenn wir das ganze Kapitel lesen würden, lernen anhand der Begebenheit dort, dass sie im Grunde machtlos sind und gar nicht so viel bedeuten, wie sie meinen. Da ist ein Prophet, Elisa, der in seinem Amt bestätigt wird, der nach außen zeigen kann, hier ist der lebendige Gott in Israel und er handelt. Und ein General wird zu einem Freund Israels. Und dann gibt es noch einen Diener, dessen Herz sich offenbart zu der, der er wirklich ist. Das Ganze für mich ist eine Kettenreaktion, ausgelöst von diesem jungen Mädchen. Und von ihr dürfen wir lernen, es gibt einen Sinn und Zweck für die Situation, in der wir uns befinden. Hast du dich schon mal gefragt, Herr, warum bin ich hier in dieser Situation? Warum geht es mir so? Oder weshalb habe ich es hier so schwer? Oder weshalb habe ich es hier so gut? Wie kann das sein? Die Not, die ich hier habe, sie ist eine Dienerin, sie ist Kriegsbeute. Ihre Freiheit ist verwirkt. Sie ist eine Sklavin. Sie leidet unter der Kultur dieser damaligen Zeit, wo Völker überfallen wurden und Menschen weggeschleppt wurden. Sie war ein Opfer davon. Und trotzdem war sie ein ganz wichtiger Bestandteil des Planes Gottes, obwohl ihre Umstände nicht gerade ideal waren. Es kann sein, dass unser ganzes Leben im Blick auf die Ewigkeit eigentlich für einen Moment vorbereitet war. Es gibt in Nordamerika die Billy Graham Schule der Evangelisation. Und da werden Leute ermutigt, ausgebildet, missionarisch, evangelistisch unterwegs zu sein, auch für Gemeinden. Das lief immer parallel zu den Evangelisationen. Das Spannende daran ist, möglich war das durch einen jungen Mann, der mit Anfang 20 ein Riesenerbe bekam. Millionen. Und er hat das Geld genommen, er hat es in eine Stiftung reingetan für Evangelisation, ist aufs Missionsfeld gegangen und hat dort nur ein halbes Jahr überlebt. Seine Stiftung, der verdanke ich ganz viel. Ich wäre nicht in Deutschland, hätte er das nicht getan und ich an einer Schule für Evangelisation teilgenommen hätte, in Tacoma, im Staat Washington, wo ich unter 1300 Pastoren und Evangelisten, Missionaren saß, die alle sich ausbilden lassen wollten, um im Nordwesten von USA und Kanada missionarisch unterwegs zu sein. Und ich saß da und es war, als Gott mir sagte, was machst du hier? Was machst du hier? Hier sind so viele Leute unterwegs, wir haben so viele Herausforderungen in Deutschland, du bist am verkehrten Ort. Stand mir klar vor den Augen. Da sind noch ein paar andere Sachen passiert, aber es geht zurück für mich auf diesen jungen Mann, den ich kenne seinen Namen nicht, ich kenne ihn gar nicht. Ich habe nur da mitbekommen, dass das so entstanden ist, diese Möglichkeit. Ich denke, eine kleine Gemeinde in Catherine, in Schottland, da gab es einen Kriegsgefangenen. Den haben sie mitgeschleppt in eine Teestubenarbeit. Ja. Und der ist dann dort zum Glauben gekommen. Und dann gab es dieses Ehepaar McPhee. Ich habe die Kinder kennengelernt, das Ehepaar selbst nicht. Aber die haben diesen jungen Mann aufgenommen und haben ihm quasi einen Privatunterricht in der Bibel gegeben. Nebenbei, das war mein Vater, vermutlich der Einzige, der dort mal, die Gemeinde gibt es heute gar nicht mehr, zum Glauben gefunden hat, keine Ahnung. Aber was ich weiß, dass durch das, was er erlebt hat, über die McPhees, die sich um ihn gekümmert haben, sind nicht nur ein Missionswerk, sondern aus diesem Missionswerk 7, 8 weitere Werke entstanden. Du willst kein Kriegsgefangener sein. Das war mein Vater dort. Und dann gab es eine Amnestie. Jeder, der sich für ein Jahr lang verpflichtet, weiter hier zu arbeiten, der ist frei. Mein Vater hat sich verpflichtet. Ein Monat später war der Krieg vorbei. Aber er war noch die Zeit in Schottland. Interessant. Einzelne Menschen. Wenn wir in prekären Situationen des Lebens sind, aber bei Jesus, dann sind wir am richtigen Ort. Wenn du meinst, das Leben läuft nicht rund, es ist herausfordernd, es ist nicht fair, aber du bist mit Jesus unterwegs, bist du immer noch am richtigen Ort. Jesus hat gesagt, wer mir dienen will, der folge mir nach und da, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und mein Vater im Himmel wird ihn ehren. Sind wir uns dessen bewusst, dass es nicht um uns geht, sondern um Gott, seine Herrlichkeit, seine Ehre? Und das verändert unser Leben. Und das Interessante ist, es verändert nicht die Umstände meines Lebens, aber die Bedeutung meines Lebens. Dieses junge Mädchen, Dienerin, sie war einfach eine Dienerin, sie war unbedeutend, eine von vielen vermutlich im Haushalt, und auf einmal wird sie zu einem Geschenk des Himmels. Weil wenn ihr die Geschichte weiterlest, wurde dieser Mann geheilt durch den Propheten in Israel. Und sie war diejenige, die den Anstoß gegeben hat. Wir alle haben eine Lebens-DNA. Gott hat uns befähigt, platziert, und er möchte, dass wir mit den Gaben, die wir haben, etwas sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und ich finde das so befreiend und mutmachend, wenn ich begreife, es ist nicht mein Können, nicht meine Position, nicht meine Beziehung, sondern es ist meine Liebe zu Jesus. Wenn ich da bin, ist Jesus ganz nahe meinem Herzen und er führt uns zum Ziel. Das macht das Leben sinnvoll, erfüllend und gibt uns Gelassenheit. Das Einzige, was zählt, nah bei Jesus sein. Dieses junge Mädchen, verkehrter Ort, verkehrte Welt, aber sie wusste, da ist jemand, der helfen kann. Und damit gewann ihr Leben Bedeutung. Und jetzt reflektiert das mal auf euch. Ihr lebt hier in diesem Umfeld. Ihr wisst etwas, was andere Menschen nicht wissen, noch nicht wissen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, bin ich überzeugt, dass er uns in Situationen hineinführt, wo wir Gelegenheiten haben, das weiterzugeben. Und das ist ein Lernprozess. Das fällt uns nicht zu. Und wir machen auch Fehler. Wir hatten jetzt letzte Woche Fernsehaufnahmen, war bis abends spät gelaufen. Ich fahre aus einem kleinen Dorf, Immerhausen, raus. Und da steht eine Frau auf der Brücke, die stellt sich dahin und winkt mit einer Taschenlampe. Es ist offensichtlich, sie will mitgenommen werden, hat an der Seite so eine Plastiktüte voll mit gesammelten Flaschen stehen. Also nicht unbedingt eine der Personen, die du mitnehmen willst. Ne? Aber ich habe gesagt, die wird hier auf diesem Kaff, die wird nicht mitgenommen, die kommt nirgendwo mehr hin. Ne? Also habe ich sie mitgenommen im Auto. Und das war für mich so eine Lernlektion. Ich habe mich gefragt, wie kann ich dieser Person was mitgeben? Und am Ende konnte ich ihr nur helfen und so richtig, die war auch ein bisschen, ja, hatte was getankt, da war das nicht so möglich. Und ich habe mich dann abends gefragt, Wilfried, wie kannst du das besser machen? Und da ist mir eins eingefallen, ich habe mich eigentlich darauf vorbereitet, aber ich habe es vergessen. Ich habe in meinem Handschuhfach im Auto immer zwei kleine Neue Testamente liegen. Und ich hätte ganz gut am Ende sagen können, als ich sie abgesetzt habe, eine Stelle, wo viel Verkehr war oder mehr Verkehr, ich habe erlebt, wenn manchmal ich in Situationen bin, wo es im Leben nicht weitergeht und ich Hilfe brauchte, die Hilfe hier in diesem Buch gefunden. Das möchte ich Ihnen schenken. Das nächste Mal werde ich so machen. Lernprozess. Vorbereiten und das dann auch bewusst vor Augen haben, dass wir es tun wollen. Dann haben wir Naaman hier. Er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig, heißt es hier. Die Liste seiner Qualitäten: ein trefflicher Mann, außergewöhnlich. Vor seinem Herrn war er etwas Besonderes, von ihm wert gehalten. Er war der zweite Mann im Staat. Er hat nur ein Problem. Das konnte er eine Zeit lang geheim halten. Das wurde aber offenbar und sichtbar und es würde ihn letztendlich umbringen. Er hatte Aussatz. Kein kleines Problem, aber er war ein Kämpfer. Aber es gab keine Heilung. Es gibt drei verschiedene Arten von Aussatz, gab es damals auf jeden Fall. Und sie alle führten zum Tode. Es war ein Problem, zu dem es noch nie eine Lösung gegeben hatte. Es heißt hier auch im Blick auf Elisa, das war nicht etwas, das er schon ein paar Mal da geholfen hätte. Da heißt es, Lukas 4, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman, der Syrer. Das war nicht etwas, was schon so bekannt war, dass man sagen könnte, hier das Mädchen, ich erinnere mich, dass Elisa 5 Aussatzheiligen schon Heilung schon hinter sich hat, da soll er hingehen. Nein, das Problem war eigentlich zweitrangig. Es war nicht so, dass Elisa schon eine dieser Heilungen durchgeführt hatte. Es ging darum, Gottes Größe zu erkennen. Und das macht den Glauben dieses jungen Mädchens so außergewöhnlich. Sie glaubte nicht an Elisa, sie glaubte an Gott, einen Gott, der lebt. Ein Gott, der tun kann, überbitten und verstehen. Und ich glaube, es verlangt diese Größe Gottes vor Augen zu haben, wenn ich möchte, dass ich diesem Gott Dinge anvertraue, in das Leben von anderen Menschen hineinspreche, weil ich weiß, da ist ein Gott, der handelt. Ihre Lebensumstände haben ihren Glauben nicht ins Wanken gebracht. Sie haben ihrem Glauben eine Plattform gegeben, ihn zu bekennen. Weshalb kommen Menschen zum Glauben? Menschen kommen zum Glauben, weil sie sehen Schöpfung, Gottes Natur und Wunder. Und sie fragen sich, da muss doch etwas sein. Wir haben zurzeit spannende Erfahrungen mit unseren Nachbarn. Die haben ein schönes Teleskop. Sie schauen immer abends da in den Himmel hinein. Die Sterne, reden immer von den Sternen und sagen, da muss doch etwas sein. Und wir sagen, ja, da ist was. Dahinter steht der Schöpfer dieser Welt. Und ja, wir haben jetzt erlebt, es ist eine längere Geschichte, durch Krankheit, durch wunderbare Heilung, die waren vor 2 Sonntagen zum ersten Mal mit uns in unserem Gottesdienst in Völmersen. Und unsere Gottesdienste sind immer sehr unterschiedlich. Dieser Gottesdienst war auch sehr außergewöhnlich. Er war laut, Kinder liefen herum. Wir hatten eine Musikgruppe, die ich noch gar nicht kannte, aber die war richtig so peppig, rockig, war schön. Und die beiden saßen dort und die kamen rein schon von der Begrüßung. Die waren jahrzehntelang in keiner Kirche gewesen. Und sie hörten das und sagten, hier ist was, hier ist Gemeinschaft, hier. Und als dann die Lieder, über Lieder kannst du immer streiten. Musik hat immer verschiedene Geschmäcker. Glaub mir, jeder liebt die Musik, mit der er geistig berührt worden ist. Ja, und die hören wir gerne. Ich bin durch diese Bibelchorusse singen. In Kanada bin ich berührt worden. Das hat mein Leben ein Stück geprägt. Und glaub mir, das sind die Lieder, die wir im Himmel singen werden. Ne? Also jeder ist so ein bisschen geprägt. Und wir hatten tolle Musik. Aber wir hatten so ein bisschen diese, kennt ihr diese Ich-Lieder? Ich stehe hier, ich empfinde das, Herr, ich sehne mich nach dir. Ja, es war sehr um den Menschen. Ne? Aber das war für die genau das, was sie brauchten. Da war eine Sehnsucht in ihnen, wonach sie sich sehnten. Und als dann ein Lied über den Vater kam, da sah ich, wie bei der Steffi die Tränen einfach runterliefen. Einfach dieses Berührtsein. Menschen kommen zum Glauben, weil sie erkannt haben, da ist was und sie haben eine Sehnsucht und sie möchten es kennenlernen. Menschen kommen zum Glauben, weil Gott sich mitteilt. Er hat Menschen seine Worte in den Mund gelegt und so haben wir auch heute Gottes Wort. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort weitergeben. Der Glaube kommt aus dem Wort, der Predigt, der Verkündigung. Wir müssen Menschen Gottes Wort ans Herz legen. Und Menschen kommen zum Glauben, weil Gott sie einfach berührt. Sein Wort lebendig werden lässt. Wir haben oder hatten einen Mitarbeiter, ist immer noch in unserer Nähe, aber arbeitet jetzt woanders, der sagt, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, da hat es nichts mit Glauben am Hut gehabt, da gab es nichts. Und ich habe das alles dann gehört, aber sagte, ich konnte damit nichts anfangen. Bis eines Tages, ich mutig war, mich dem zu öffnen, und er sagte, auf einmal war es wie Schuppen, die mir von den Augen fielen, und ich konnte alles verstehen, ich konnte alles einordnen. Gott schenkt das. Gott zieht Menschen zu sich. Er möchte das tun. Wir wissen nicht, wie der Glaube in diesem jungen Mädchen in ihr Leben gekommen ist. Aber eins wissen wir, er war lebendig. Ob er durch Offenbarung oder Information gekommen ist, entscheidend ist, dass er lebendig wird. Und ich kenne so viele Christen, die haben alles Wissen der Welt. Sie haben alle Informationen. Es ist ihnen mitgeteilt, aber es ist nicht lebendig. Vielleicht bist du zurzeit herausgefordert durch ein außergewöhnliches, einzigartiges Problem. Dann schau nicht auf das Problem, schau auf Gott. Das junge Mädchen hat diesem mächtigen Mann geholfen, seine Blickrichtung zu verändern. Das ist alles, was sie getan hat. Die hat gesagt, da ist jemand, der dir helfen kann. Schau mal dahin. Weil der Mann hat ja seine eigenen Blickrichtungen. Im Grunde lebt er einer Lüge. Dieser Lüge, die gibt es heute auch noch, ist ein Götze. Das ist die Selbstzufriedenheit. Wir können das, wir schaffen das. Ich habe die Möglichkeiten. In meinem Umfeld ist das machbar. Das kriegen wir alles in den Griff. Das Macht, Geld, Einfluss, Beziehungen. Und das hatte ja auch Naaman. Er war reich, zweitmächtigster Mann im Land. Er hatte Beziehungen zum König von Aman. Und er lebte in dieser Kultur, wo er meinte, man kann sich alles erkaufen, machen, selber hinkriegen. Und was passiert? Der König sagt zu Naaman, gibt ihm einen Brief mit, sagt dem König von Israel, er soll dich heilen. Der König von Israel sagt, was machen die denn? Denken die, ich bin Gott? Der will doch nur einen Krieg und Streit. Naaman lebte diese Lüge, dass er das alles selber hinkriegt. Wir lösen das. In seinem Leben passierten zwei Veränderungen, die Korrekturen in seinem Denken, wie ein Paradigmenwechsel. Weil sein Problem war nicht sein Aussatz. Sein Problem war seine Gottlosigkeit. Er hatte keine Beziehung zu diesem Gott. Er kannte diesen lebendigen Gott nicht. Und wenn ihr die Geschichte weiterlest, dann wisst ihr ja, dass der von Elisa gesagt bekommen kam, geh runter zum Jordan, tauch dich 7-mal unter und du wirst rein sein. Und er sagte, ist der bekloppt, wir haben bessere Flüsse bei uns, da müssen wir nicht hier in diesen Jordan reingehen. Und der war eigentlich stinksauer, wollte das gar nicht tun. Am Ende hat er es ja getan. Und das Erste, nachdem er das getan hatte und heil war, das Erste, was er sagte, nun weiß ich, dass es keinen Gott gibt in der ganzen Welt als der Gott Israels. Er ist gläubig geworden, weil er begriffen hat, der Gott ist da. Und mit dem Gott brauche ich die Gemeinschaft und die Beziehung. Die vier Freunde, die ihren kranken Freund zu Jesus brachten. Was hat Jesus getan? Als Erstes. Wir denken immer, er hat geheilt. Nee. Das Erste, was er tat, war, er sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Weil das war sein eigentliches Problem. Seine Gottesferne. Und dann, als die Pharisäer sagten, wie kann der das tun? Wie kann der im Namen Gottes da Sünde vergeben? Das kann nur Gott. Das geht nicht. Und dann sagte Jesus, damit ihr wisst, dass ich die Vollmacht habe, sage ich zu dem Mann, steh auf und geh. Das kam nachher. Zwei Probleme. Das eine, seine Gottlosigkeit. Das andere, er meinte, er könnte alles erkaufen, sich verdienen. Und er hatte so viel Gold mitgebracht. Und dann in dieser Geschichte, beinahe hätte ihm ja sein Stolz auch noch diese Heilung vermasselt, weil der war stinksauer. Der sagte, ich dachte, der Prophet würde rauskommen, irgendwas tun. Ja. Aber hat er nicht gemacht. Oder er würde eine Anweisung geben. Nein, er hat ganz anders gehandelt. Seine Vorstellungen waren eine andere Vorstellung, als wie Elisa dann gehandelt hat und wie Gott es wollte. Naaman wollte für seine Gesundheit bezahlen. Was hat er nicht alles mitgebracht? Er, dieser mächtige Mann. Aber er brauchte ein Geschenk, das man nicht geben kann, sich nicht verdienen kann. Er brauchte Gottes Gnade. Das ist, was er brauchte. Und diese Erkenntnis, das hat sein Leben verändert. Stolz. Unser stolzes Herz kann so bockig sein. Die Frage ist auch doch für uns heute, wie gehen wir um mit Schuld und Versagen, mit den Fehlern? Stellen wir uns unseren Fehlern und sagen, Herr, ich brauche deine Vergebung erstmal, deine Hilfe, dass ich das auf Reihe bekomme? David 32, lest das mal, da heißt es, deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Aber als ich es bekannte, da veränderte sich alles. Es wird gefährlich, wenn wir unseren Ruf höher achten als die Lösung, die Gott uns anbietet. C.S. Lewis hat einmal gesagt, dass Stolz die Ursünde des Menschen ist. Und ich finde das so schön in dieser Geschichte. Es ist einer der Diener von Naaman, der kam dann zu diesem Feldherrn und sagte, sehr schön in der Luther-Übersetzung, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Dieser Diener, kennt seinen Namen wiederum auch nicht, hatte mehr Glauben als Naaman. Naaman glaubte immer noch an seine Möglichkeiten, Kraft, Schätze und Reichtum, den er hatte. Aber der Diener sagte, Herr, Vater, schau doch mal, nutz doch die Gelegenheit. Wunder erleben die Menschen, die Gott gehorsam sind und ihm vertrauen. Ich habe so ein Mantra beinahe, würde ich sagen. Das bedeutet, Bevor ich Glaubenserfahrungen mache, muss ich Glaubensschritte gehen. Du machst keine Erfahrungen, es sei denn, du gehst im Glauben. Du sagst, okay, ich will das im Namen Jesu wagen. Ich will das tun. Es liegt mir nicht, ich mag es nicht, ist mir eine Nummer zu groß oder ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wenn Gott dir etwas vor Augen stellt und sagt, tu es, und du gehst dann in diesen Glaubensschritt, wirst du Glaubenserfahrungen haben. Naaman hörte auf seine Diener, wieder die unbekannte Person, und auch unser Leben zieht Kreise. Wir bewirken etwas, wir haben einen Ruf und wir dürfen jemandem dienen. Und nebenbei, alle brauchen Hilfe. Nicht nur die, wo die Not offensichtlich ist. Es gibt so viele Menschen, da siehst du die Not gar nicht. Eine der größten Nöte unserer Zeit ist Einsamkeit. Und ich glaube, wir dürfen darum bitten, Herr, öffne mir die Augen für einsame Menschen. Zeig mir die Menschen, denen ich ein Segen sein darf, denen ich dienen darf. Gottes Hand ist mit dir, wo er dich platziert hat. In Jesaja heißt es, Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst genommen. Er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll, um die Müden zu ermutigen. Gottes Hand ist mit dir, wo immer er dich platziert, wo immer der Ort ist. Paul Deitenbeck, alter evangelischer Pfarrer in Lüdenscheid, der hat einmal gesagt, du brauchst keine Berufung, um zu bleiben. Wenn Gott dich platziert hat, dann bist du an diesem Ort, wo er dich jetzt hingestellt hat, und da darfst du ihm dienen. Wenn er dich woanders haben will, wird er es dir zeigen. Aber erstmal da, wo du bist, wo wir sind. Gott konnte das junge Mädchen gebrauchen, weil sie einen lebendigen Glauben hatte, an dem Ort, wo Gott sie hingestellt hatte. Naaman vertraute Gott, weil er ihn geheilt hatte, aus seiner Not befreit. Das junge Mädchen vertraute Gott, obwohl er sie nicht vor der Sklaverei bewahrt hatte. Sie war und blieb in einer nicht guten Situation. Aber sie wusste, da ist ein lebendiger Gott. Und der ist bei mir und der kann auch bei Naaman sein. Der kann auch ihn heilen. Und dann ist da noch eine Person in der Geschichte, die kriege ich einfach nicht auf Reihe. Gehasi. Also da ist jemand, der ist so nah an dem Propheten dran. Der hat schon so viel erlebt, was Gottes Prophet im Namen Gottes tut. Und dann geht er hin und auf einmal sehnt er sich nach etwas, das keine Hilfe am Ende geben wird. Der hat ja gesehen, was der mitgebracht hat. Wenn das überschlagen würdest, 10 Zentner Silber, 6.000 Shekel Gold. Ich habe mal versucht, das umzurechnen. Das wären heute 20 Millionen Euro. Das wäre eine Menge Geld. Und er sah das. Und da hast du halt diesen Paradigmenwechsel. Der Naaman hat gewechselt von, ich kann alles, ich habe alle Ressourcen, ich schaffe das, hin zu einem Gott, der ist lebendig, der schafft es. Und Gehasi geht genau den anderen Weg. Ich wende mich ab von einem Gott, der alles kann und alles schafft, und wende mich hin zu den Mitteln, die ich haben kann, mit denen ich es schaffen kann. Und am Ende, was passierte? Gehasi bekam den Aussatz, den Naaman hatte. Ich möchte zurückkommen zu den Anfangsfragen, was im Leben zählt. Was hast du mit deinem Leben oder was willst du mit deinem Leben erreichen? Die Frage kann man sich zu jeder Zeit stellen. Was möchtest du noch mit deinem Leben erreichen? Heute Ewigkeitssendung, Sonntag. Wir wissen, das Leben hat ein Ende. So, die Lebensspanne kann ich mir von ausrechnen, wie viel das noch ist. Ich war jetzt mit einem Rechtsanwalt unterwegs, der hat Fachvorträge gehalten und er hat gesagt, Leute, ich bin so und so alt, ich habe mal ausgerechnet, mein Durchschnittsalter als Mann ist 84 Jahre, ich habe noch so und so viele Tage zu leben. Ja. So, wie gestalte ich diese Tage? Wie will ich leben? Die Frage ist, wofür bist du bekannt? Manchmal, wenn man gestalten will, muss man sich ja fragen, wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist mein Status? Wofür bin ich bekannt? Wenn du es wissen willst, frag mal die Leute, die um dich herum sind. Kinder, Enkel. Ja. Wofür bist du bekannt? Die Enkel würden sagen über mich, Opa piesackt immer, der ärgert uns immer. Also dafür bin ich auf jeden Fall bekannt. Aber auch für andere Dinge. Zeit mit ihnen, auch einzeln Zeit verbringen. Ihnen zu sagen, was wir mit Gott erleben, wie er bei uns ist. Wofür bist du bekannt? Und wem hast du gedient? Wem solltest du dienen? Vielleicht hast du so Leute vor Augen, wo du sagst, eigentlich, kennt ihr das? Eigentlich sollte ich. Ich habe so einige eigentlich im Leben und ich muss mich dann immer wachrütteln und sagen, nee, Wilfried, nicht eigentlich, du solltest, tu es, pack es an. Dann sind wir bei diesen Glaubensschritten, die dann Glaubenserfahrungen mit sich bringen. Das ist der Hammer, wenn Gott durch uns wirken darf. Und so wünsche ich uns, dass unser Leben, da wo Gott uns hingestellt hat, wir Menschen sind, die ja seinen Segen weitergeben. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der lebendig ist, der ja, Situationen verändert, Dinge neu macht und der in den schwierigen Situationen auch bei uns ist, der uns hilft. Danke, dass du ja, uns Schritte führen möchtest, die dich verherrlichen, aber uns auch unwahrscheinlich stärken in den Erfahrungen, die wir mit dir an unserer Seite machen dürfen. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein können. Und Herr, hilf uns, dass wir die Zeit auskaufen, die du uns schenkst, damit dein Reich sichtbar wird. Nicht nur in dieser Welt, sondern in unserem Umfeld, da wo du uns hingestellt hast. Amen.